Herzlich willkommen zum Gadgetfunk, ein Gemeinschaftsprojekt von Bernd Jäger und Carsten Kunert. Viel Spaß beim Zuhören. Guten Tag allerseits, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wo immer ihr uns gerade hört. Herzlich willkommen auch dir, Carsten.
Herzlich willkommen, Bernd. Hast du es zurückgeschafft nach Deutschland?
Ja, und ich bin so froh. Ich bin so froh. Ich war jetzt 3 Tage in Frankreich bei unserem Hauptfirmensitz und ich durfte deren Gastfreundschaft genießen. Und das war wirklich toll bei den Kolleginnen und Kollegen. Aber alles drumherum, der Pariser Flughafen, unser Shuttlefahrer von Paris nach Le Havre, einfach grausam. Also man merkt, du wirst, wenn du Englisch sprichst und gutes Englisch sprichst eigentlich, nicht für voll genommen, weil, ja, die Franzosen, die ich getroffen habe, die alle mehr darauf erpicht sind, dass du Französisch sprichst. Und wenn du es nicht kannst, dann bist du ja nicht wirklich willkommen. Und das lassen sie dich auch spüren. Aber wir hatten ja über die Orbit Bluetooth Tracker vor einer Weile gesprochen. Ja. Und ich hatte einen Rettungseinsatz mit Selgin in Frankreich. Also ich habe mir ja für mich, hatte ich ja erwähnt, diese Orbit Card, also diese für den Geldbeutel zum Rein, die Scheckkarte, genau. Und ich habe natürlich nur das Notwendigste mit nach Frankreich genommen. Das heißt Personalausweis, 2 Kreditkarten, die EC-Karte, meine Gesundheitskarte und den Orbit-Tracker. Ansonsten alle anderen Mitgliedskarten und weiß der Geier was, habe ich alle schon zu Hause gelassen. Und wir waren in einem französischen Restaurant am ersten Abend, so eine Art Get-Together mit Buffet und allem. Und ich hatte halt mein Dampfzeug mit dabei und natürlich auch meinen Geldbeutel, wo ich dann auch meine Hotelkarte noch zusätzlich mit dabei drin hatte. Und wie es der Teufel will, echt, Gläschen Rotwein hier, ein Gläschen Rotwein da, vielleicht noch ein Gläschen Weißwein und dann vielleicht noch ein Absacker und irgendwann sollte das dann in Richtung Hotel gehen. Und wir waren da 30 Leute und es war halt ein bisschen hier, ne, Bussi links, Bussi rechts und ciao, ciao und tschüss und bis morgen und was weiß ich. In allen erdenklichen Sprachen. Und in diesem ganzen Heckmeck habe ich meinen Geldbeutel am Tisch, also liegen lassen, habe mein Dampfzeug, mein Handy und so weiter eingepackt irgendwie, aber hatte ich einfach liegen lassen. Und kaum war ich Richtung Ausgang, hat mein Handy vibriert wie Sau in der Hosentasche. Und ich gucke drauf, oh, Trennungsalarm. Schnell noch mal zurück. Und meinen Geldbeutel eingesammelt.
Der also Trennungsalarm.
Ja, genau. Das war wirklich Rettung für mich.
Ja, aber ist doch toll, wenn Technologie so gut funktioniert.
Ja, also ich war echt baff. Also ne, klar, man besorgt sich immer unterschiedliche Sicherheitssysteme. Aber wenn man dann mal tatsächlich so ein, ich sag mal, Live-Action mitbekommt, dann ist das echt super. Also.
Ich überlege gerade, so ein Trennungsalarm auf Metaebene wird sich wahrscheinlich die Hälfte aller deutschen Ehen wünschen. Ne?
Aber ja, mal gucken, gut, wie lange diese, man braucht diese, dafür. Diese Tracker sind ja überall anbringbar. Ja. ja, das wollte ich jetzt nur mal gleich noch eingangs erwähnen.
Du meinst Technologie, die wirklich funktioniert.
Genau, genau. Link packen wir trotzdem, obwohl wir es schon mit einem anderen hatten, nochmal in die Shownotes, falls sich jemand für die Orbit-Systeme interessiert. was wir auch schon besprochen hatten, da nur gerüchteweise. Jetzt ist es soweit. Android Pay ist offiziell in Deutschland gestartet.
Bading! Bading! In Frankreich auch? Da hättest du deine Visitenkarten oder Kreditkarten gar nicht mitnehmen müssen eigentlich.
Das weiß ich gar nicht, ob in Frankreich. Aber es würde mir ja selbst nichts bringen, weil ich kann ja nicht meine Kreditkarte, das ist ja wie bei Apple, also es geht ja nur mit bestimmten Banken. Und zum Start in Deutschland ist es jetzt die Comdirect Visa, Commerzbank Mastercard, Commerzbank Visa und die N26 Mastercard. Und angekündigt ist noch die LBBW BW Bank und Revolut, also so ein Zahlungsdingens. Das heißt, selbst wenn es in Frankreich oder England und so weiter, wo Android Pay tatsächlich funktioniert, ich kann meine Visa gar nicht hinzufügen zum Zahlungs-Pay-Dingsbums. Funktioniert nicht. Also solange ich meine Bank nicht unterstützt habe, sprich ich sie nicht hinzufügen kann, nützt mir das auch nichts, wenn ein Land es unterstützt. Und
du bist also bei keiner der genannten Banken.
Nein. Ich habe natürlich dann gleich meine Bank angefragt auf Twitter, ob sie denn gedenken, aber das ist einer dieser, ich hasse solche PR-Mitteilungs-Twitter-Feeds.
Du redest von der deutschen Nationalmannschaft im Fußball.
Nein. Nein, ich rede von wirklich so, wenn du manche von großen deutschen Firmen die Twitter-Accounts anschaust, dann weißt du ganz genau, wollen die kommunizieren über diesen Kanal oder ist es ihnen scheißegal und sie tun nur ihre Pressemitteilungen als Links dort rein pumpen. Und so war es halt oder ist es halt bei meiner Bank. Das ist einfach nur ein Pressefeed. Da, keinerlei.
Keine Interaktion und gar nichts.
Nein, also nicht sowas wie Telekom hilft oder, ne? Ja.
Ja, also, mir fällt gerade auf, wir sind in der Mitte der WM und haben noch kein einziges Wort über Fußball verloren. Und das, obwohl ich hier dabei bin.
Ja, willst du denn über dieses tolle Spiel reden?
Nein.
Nein,
über dieses Spiel. Ich komm bloß gerade drauf, weil du über aalglatte und glatt gebügelte Twitter-Kommunikation sprichst. Und da ist mir eben der Tweet der, ich weiß gar nicht, wie man sagt, der deutschen Nationalmannschaft. Es ist ja die Mannschaft. Mhm. Aber es ist die deutsche Nationalmannschaft. Auf jeden Fall, denen ihr Twitter-Account, deren Twitter-Account, ist durch fast nichts zu übertreffen, was glattgebügelte Marketing-Sprech anbelangt. Ich habe tatsächlich versucht, ich glaube sogar während dieses Spiels, mir ein paar deren Tweets anzugucken und das war ganz schlimm. Weißt du, so, auf geht's, wir liegen zwar hinten, aber wir geben nie auf. Ran an die Ruder-Wiki, es ist ganz schlimm und ich dachte mir, also
so lange.
Ist mit ein Grund, warum mein Schmerz sich in Grenzen hält, weil die Identifikation, ich rede von mir, aber sie wird echt massiv erschwert, dadurch, dass man es da mit dem Medium zu tun hat und mit Antworten, die so, Marketing-Sprech-Deluxe, ganz, ganz unschön.
Solange nicht so ein Spruch wie vorwärts immer, rückwärts nimmer.
Ja, aber hast du das mitbekommen? Ja, das ist ja fast noch witzig. The best never rest für ein Team, das in der Vorrunde aussteht oder auch großartig im Zusammenhang mit Twitter. Der Hashtag ZSIM.
Okay, für was steht ZSIM?
ZSIM ist
zusammen.
Ohne Vokale.
Okay. Hat sich's als Trend etabliert? Also der Hashtag?
Es hat sich als Grundlage für jede Menge Spott
Okay. Ja.
Etabliert.
Ja. Ja, wir durften, also unser Chef.
Der Simbr war dann das, was ich Simbr erfahren habe. Im Spiel gegen Südkorea.
Unser Chef war ja so freundlich und hat extra so einen, der in der Lobby ist eigentlich so ein Flatscreen, so ein riesiger, wo die Firmenstatistiken draufstehen, ne? So Webseitenbesucher aktuell und so weiter.
Ja klar, wie sich das so gehört.
Ne? Und da lief halt dann ein Livestream des Spiels. Und da durften sich dann alle deutschen Kollegen und auch die französischen Kollegen, die wollten dann da hinsetzen und das Spiel anschauen. Und ich habe halt einen Kollegen, der ist ein Ultra-Fußball-Fan. Also der mag Fußball, der liebt Fußball über alles. Und den bei diesem Spiel zu erleben, das war für mich eine Show, weil ich bin ja da nicht so emotional.
Du bist ein Albtraum für jeden Fußballinteressierten.
Ja, es tut mir leid. Es ist halt, ich kann damit
nicht okay.
anfangen, großartig, aber der ist echt gestorben. Und das 1-0 für ihn war ja schon wie ein Stich ins Herz. Aber als dann das 2-0 gefallen ist, zum Glück hatte er nichts in der Hand, weil der Flatscreen hätte mir einfach leid getan, weil da wäre was geflogen und er hat dann echt knallhart, bevor das Spiel vorbei ist, ruft er seine Freundin er hat eine WhatsApp-Nachricht aufgenommen, per Sprache für seine Freundin und sagt, ja, hallo Schatzi, Deutschland hat verloren, du weißt ja, was das jetzt heißt, ich habe am Wochenende wieder Zeit, wir müssen keinen Fußball gucken.
Okay. Ja, ja, der Mann macht's ernst.
Ja, also für ihn ist jetzt das Thema Fußball oder WM komplett vom Tisch. Also er hat auch keinen Bock, irgendwelche anderen Spiele, die vielleicht interessant sein könnten, zu schauen.
Ja.
Einige Kollegen in Frankreich waren auch sauer, dass Deutschland verloren hatte, weil die haben natürlich einen WM-Pool. So, ne?
Mit Gott, die Wetten, hier. Ja.
Ja, genau.
Man wettet ja nicht gegen das eigene Team. Das ist ja bei der Bundesliga, und da reden wir nicht nur von Fußball, das ist ja beim Basketball oder Volleyball.
Ja, aber der Kollege hatte 2-0 gewettet, natürlich für Deutschland.
Naja.
Der hat gesagt, oh mein Gott, mein Einsatz ist weg.
Wie viel haben die da reingeschmissen, weißt du das?
Keine Ahnung. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir von Riesenbeträgen, sondern eher so was weiß ich, 2-5-Euro-Dinger da. Also.
Ja.
Aber der Gewinn, weil viele haben wohl genau andersrum gewettet, wenn Deutschland gewonnen hätte, hätte er wohl nicht wenig eingenommen. Weil sich natürlich die ganze Firma beteiligt hat.
Dann kann man da ganz gut absahnen.
Ja. So, es gibt was zum Thema Sicherheit, habe ich gehört. Und zwar beim Thema Wireless.
Wireless, Wi-Fi, WLAN. Was ist eigentlich die deutsche Nomenklatur dafür? Ich glaube, der Deutsche redet von WLAN überwiegend.
Ja,
ne?
Also ich glaube
international
auch
Wi-Fi.
Richtig. Richtig.
Ja.
Keine Ahnung, weil Wireless LAN ist ja jetzt auch nicht unbedingt ein deutsches Wort.
Ne? Nein. Aber ist in Deutschland gang und gäbe.
Richtig, richtig.
Wenn also du bei uns einem englisch sprechenden Menschen mit WLAN nicht zu kommen brauchst, sondern da ist es dann ganz zwangsläufig Wi-Fi.
Richtig.
Und wie ganz dem auch sei.
Bevor du sagst, ich muss noch, bevor du es dann, also du sagst wenigstens korrekt die ganze Zeit Wi-Fi, weil ich kriege echt, da rollen sich mir die Fußnägel, wenn einer sagt, Wi-Fi.
Mhm.
Das ist dasselbe wie GBL.
Ach, ja.
GBL-Lautsprecher. Nein, es heißt JBL, weil wenn es GBL heißen würde, würde es GBL heißen. Aber, okay, sorry.
Das ist immer die Frage. Ich habe ja auch eine Zeit lang für Netgear gearbeitet und da war an den Messen war es immer ein Riesenspaß, mich mit Kunden im echten Leben oder aus dem echten Leben zu unterhalten. Da kamen die unglaublichsten Sachen. Ja, das war von Netgear war noch das Themennächste. Ja, irgendwer hat nach einem Reciver gefragt. Also
hast du ihm einen verkauft?
Nein. War keine Verkaufsmesse, war eine okay. Von diesen Cebits oder IFAs, ist schon ein bisschen her.
Okay.
Genau, damals als WLAN, Wi-Fi noch ganz, ganz jung war und ich glaube, erinnerst du dich noch an den B-Standard mit 12 Mbit? Uiuiui, Durchsatz.
Boah, das ist so lange her, ich glaube, ich erinnere mich nicht mehr.
Ja, doch, ich erinnere mich noch. Da war ich schon dabei und da haben wir noch gerätselt, was soll das mit diesem drahtlosen Netzwerk, bis man irgendwann mal abends auf dem Sofa saß mit einem WLAN-Stick installierterweise im Rechner und festgestellt hat, oh, das macht aber Spaß. Mhm. Ja, im Vergleich zu heute hat das Notebook 5 Kilo gewogen und die Installation eine halbe Stunde gedacht und heute ist alles Commodity und State of the Art und von Anfang an drin. Das Handy ist schneller als jede Hochleistungsrechenmaschine von damals. Jedoch, wir schweifen ab, Bernd. Du lenkst mich immer ab.
Entschuldigung.
WPA 3 kommt. Ja, der aktuelle Verschlüsselungsstandard ist ja Stand heute immer noch WPA 2. Und jetzt haben sich aber die Schwachpunkte in letzter Zeit so massiv gehäuft, dass die Wi-Fi Alliance tatsächlich nach über 10 Jahren den nächsten Schritt geht und mit WPA 3 eine neue Verschlüsselungstechnologie angekündigt hat, die auch relativ zeitnah kommen soll. Ich glaube sogar Anfang nächsten Jahres schon, also Anfang 2019, soll der Standard Einzug halten und natürlich abwärtskompatibel sein. Das heißt, wir brauchen unsere Hardware nicht komplett wegschmeißen, weil sofern nicht upgradebar auf WPA 3 ist der Standard nach unten kompatibel. Und man kann mit WPA 2 Verschlüsselung auch in einem WPA 3 Netzwerk weiterarbeiten, ist halt vermeintlich nicht ganz so sicher.
Ja, das hatte ich, du hattest ja einen Link gepostet, wir packen den auch in die Shownotes, wo einerseits die News stehen, aber dann die Kommentare durchaus mal bemerkenswert zum Lesen sind. Da wird nämlich eben genau das diskutiert. Das ist dann schön, wenn zum Beispiel meine Fritzbox eventuell WPA3 fähig ist oder durch ein Upgrade wird, aber dann, ich sag mal, meine anderen Geräte immer noch mit WPA 2 mit dem Gerät kommunizieren. Das heißt ja unter Umständen, man will es ja nicht verteufeln, aber wenn jetzt mein einer Rechner irgendwie angegriffen wird, der mit WPA 2 drinnen ist, dann ist ja der Schwachpunkt und nicht der Router. Mhm. Und deswegen gilt halt wie immer, also ganz früher war das ja so schlimm, dass du, da gab es ja noch Web, ne, was du, also WEP, was du ja praktisch mittlerweile in wenigen Sekunden mit einem einfachen Software-Tool knacken kannst. Und manche Router haben damals, wenn du konntest es beim Router nicht deaktivieren, dieses Web, solange nur ein Gerät in dem Netzwerk mit diesem Protokoll angemeldet war. Das heißt, du hast eigentlich WPA gehabt, aber das hat dir nichts gebracht. Wenn irgendein Gerät mit WEP unterwegs war, war dein Netz auch über WEP knackbar.
Mhm.
Aber das ist ja, gut, WPA 2 ist ja um Welten schon mal sicherer als früher.
Hat das nicht auch als unknackbar, als es damals vorgestellt wurde? Also ziemlich nah dran auf jeden
natürlich.
Fall.
Natürlich. Also, und natürlich sagen sie jetzt WPA 3 durch die verschiedenen Techniken, da wollen wir jetzt gar nicht erstmal groß drauf eingehen, weil da kann man sich dann drüber auslassen. Aber diese verschiedenen Verfahren, die dann in WPA 3 implementiert sind, sollen eben speziell Entschuldigung, durch die neuen Handshake-Protokolle und wie das Ganze aufgebaut ist, sicherer sein als logischerweise WPA2.
Und, naja, aber mal ganz ehrlich, wenn ein neuer Standard rauskommt und der nicht sicherer sein sollte als ein 10 Jahre alter, dann hätten wir mehr als ein kleines Problem.
Ja, und ich bin mir sicher, dass das natürlich sich schon einige wieder die Hände reiben, sei es die Whiteheads oder die Blackhead-Hacker,
ja, natürlich.
Um eben Schwachstellen zu finden. Und die werden irgendwas irgendwann finden, weil auch bei WPS, also dieses Komfort-Feature, was ich in der Vergangenheit gerne genutzt habe, also wer WPS nicht kennt, das ist praktisch Beispiel, ich habe eine Webcam und ich habe meinen Router. So, und die Webcam ist per WLAN. Normalerweise müsste ich ja jetzt irgendwie das Passwort vom WLAN in die Kamera bringen. Sei es über irgendein Konfigurationstool oder Anschluss, USB, wie auch immer. So, und mit WPS drücke ich die WPS-Taste am Router und dann die WPS-Taste an der Kamera. Und die zwei finden sich dann. Und weil ich in dem Moment den Handshake ausgelöst habe durch diese Knöpfe, weiß der Router, jawohl, jetzt, wenn sich hier ein WPS-Gerät meldet in den nächsten 60 Sekunden, dann
ist das gewollt.
Dann ist das gewollt, dann lasse ich das zu und dann schwupp sind die miteinander verbunden und ich musste kein Passwort eingeben und so weiter. Das Ganze ist natürlich, es funktioniert immer noch, hat aber eben, und dieser Standard existiert schon relativ lange und galt auch relativ lange als sicher. Aber natürlich hat man da eine Schwachstelle gefunden gehabt. Und das Ganze war eben auch so, dass AVM dann vor ein paar Monaten eben auch davor gewarnt hat, das WPS-Feature momentan aktiv zu haben oder zu nutzen. Mhm. Also deswegen... Ja, nur weil ein Standard längere schon Zeit schon da ist und man hört nichts drüber, schwupp, kommt irgendwas. Und ja, Hosen runter, unsicher.
Ja, aber was man drüber hört, das ist auch wieder ein ganz anderes Thema. Was gehört denn dazu, dass wir von solchen Schwachstellen mitbekommen? Da brauchst du erst entsprechend reichweitenstarke Multiplikatoren, die sich des Themas annehmen und das aktiv nach vorne bringen und aktiv multiplizieren. Blase. Sonst kommt bei uns ja nichts an. Ich meine, wir wissen ja von etlichen Schwachstellen, die nie laut kommuniziert wurden und wo sich dann, sagen wir es mal, in der aktuellen Sprech, die Presse, wir wissen, dass es natürlich mannigfaltige Menge von unterschiedlichsten Menschen, Bloggern, YouTubern etc. ist, nicht aktiv dazu geäußert hat. Das heißt aber nicht, dass da nicht jeden Tag mehrere Schwachstellen bekannt geworden sind und auch den Herstellern mitgeteilt. Und aber ja, nach 5 Jahren kommt dann gerne mal eine Meldung, Feature ist behoben. Und dann kommt im Zusammenhang zutage, dass diese Schwachstelle schon seit Jahren teilweise bekannt ist. Also machen wir uns nichts vor, es wird immer weitergehen. Ich finde es gut, dass ein neuer Standard reinkommt. Ich finde es gut, dass eine Entwicklung vorangeht. Ich finde es auf der anderen Seite, gerade bei so einem unfassbar wichtigen Element wie WLAN, Wi-Fi, dass man über 10 Jahre warten muss auf die nächste Stufe Sicherheitsstandard. Also das Zeitfenster ist mir einfach viel zu groß. Mhm. Das muss schneller gehen.
Du, ich habe mal eine Frage. Hast du Schmetterlinge? Lass mich die Frage nochmal neu. Hast du ein MacBook, das von 2015 oder neuer ist?
Ich überlege gerade, 2015 eher älter.
Okay, dann hast du nicht das Schmetterlingsproblem von Apple.
Das Schmetterlingsproblem von Apple, okay. Es ist ja Frühling, ja. Schon vorbei.
Ja.
Also Schmetterlinge, okay. Bernd, schieß los, was meinst du?
Und zwar, Apple hat auch, legt ja sehr viel Wert auf möglichst dünne Geräte, mehr kompakt, flach und so weiter und so fort. Und
was ich sehr begrüße.
Hat 2015 die sogenannten Butterfly-Tastaturen in MacBooks und MacBook Pros eingebaut.
An denen sich die Geister scheiden.
Richtig. Nun, das Thema Butterfly-Tastatur könnte für Apple jetzt richtig, richtig teuer werden, weil sie haben jetzt auch ein offizielles Austauschprogramm gestartet. Der Witz an diesen Tastaturen ist, die sind so dünn gebaut worden, dass das Austauschen von einzelnen Tasten so gut wie unmöglich ist. Also iFixit legt ja fast jedes Gerät auseinander und gibt dann auch einen Repair-Score und Hinweise, was man machen muss, um irgendetwas auszutauschen. So. Und das Problem ist zum Beispiel, die Leertaste kann absolut nicht einzeln getauscht werden, weil sobald du die Tastenkappe, also das, was du oben siehst, entfernst, wird die Taste unbrauchbar. Mhm. Also Schrott. Und bei manchen Modellen nützt es nicht mal, also da kann nicht mal die Tastatur einzeln ausgetauscht werden, also die gesamte Tastatur, weil die durch die Kompaktheit der Geräte an der Tastatur hängen zum Beispiel noch Lautsprecher dran oder das Trackpad als eine Einheit.
Das heißt, das ist alles verlötet miteinander.
Richtig, und das heißt,
für den Laien untrennbar einzeln ja, zu nutzen.
Also sagen wir mal, du willst die Leertaste austauschen, dann musst du praktisch das Trackpad, die Lautsprecher, die gesamte Tastatur. Und das Problem ist nicht unbedingt, dass also die Tasten schlecht wären, aber die Leertaste ist nun mal eine der meistgenutzten Tasten an jedem Computer der Welt. Und dadurch, dass das so ein geringer flacher Tastenhub ist bei diesen Butterfly-Tasten. Sobald du da, ich sag mal, nur einen Krümel oder ein paar Krümel, und das passiert nun mal, dass du irgendwie einen Krümel da reinkriegst, dann ist das praktisch unbenutzbar. Mhm. Und Apple hat jetzt nach mehreren Monaten darauf reagiert, weil viele Tasten eben ausgefallen sind nach und nach. Und jetzt kannst du praktisch zu einem autorisierten Apple Service Provider und die Tastatur kostenlos reparieren lassen. Also was dann dazu gehört, ob die das ganze Ding austauschen, obliegt dann dem Service Provider.
Ja, wie immer.
Und solltest du deine Tastatur auf eigene Kosten vor kurzem erst repariert haben, dann kriegst du praktisch von Apple dein Geld zurück, nachdem du es angemeldet hast. Also du musst dann natürlich schon, ne?
Ja, Bürokratie natürlich.
Richtig, richtig. Aber das finde ich, ja.
Ist ein hartes Stück, ja. Das siehst du halt mal, ne? Das kannst du noch so ausgiebig testen im Vorfeld. Und das werden sie natürlich gemacht haben, bevor sie die Tastatur eingeführt haben.
Ja.
Aber
ja.
3-5 Jahre aktive Nutzungszeit sind halt wahrscheinlich einfach nicht im Labor nachstellbar.
Ja. Ey, ich weiß gar nicht, ob in einem Labor, weil ich kenne ja immer diese Bilder oder von Dokumentarsendungen, da siehst du, wenn eine Matratze getestet wird, ne, da haben die dann irgendwie so mehrere Gewichte, die immer wieder reingedrückt werden, um zu gucken, kommt die Matratze wieder hoch und so weiter. Und bei Stiften, wie so ein Roboter praktisch tausende, abertausende Kringel, bis das Ding leer ist. Also wie viel Kilometer konntest du damit schreiben und so weiter. Und bei Tastaturen gibt es ja immer diese künstlichen Finger, die da draufschlagen und 10 Finger.
Die Anschläge simulieren.
Genau, genau. Aber ich frage mich, ob es einen Büro-S-Simulator gibt.
Büro
Essenz-Simulator. Essenz-Trink- und Trinken-Simulator.
Ich dachte jetzt schon Büro S, ja. Büro S und.
Ja,
weil. Es ist ja nicht nur Essen. Ne? In der guten Tastatur findest du ja neben Haaren, Wimpern, Fingernägel. Okay, lassen wir das. Aber da sammelt sich ja noch einiges über Essenskrümel hinaus. Ja, ja. Insbesondere wenn du Kinder oder Haustiere hast.
Ich habe ja diese als Haupttastatur bei mir hier diese Aluminium-Apple mit den Kaugummi-Tasten, also diese Chiclet-Tastatur. Ich finde die super. Die ist schön leise. Man kann während dem Podcast tippen, ohne dass jemand was hört. Wenn ich dagegen, ich tippe mal hier auf meiner mechanischen nebendran.
Ja, Schreibmaschine.
Ich liebe diese mechanische Tastatur. Aber, und auch mit Krümeln hast du hier eigentlich kein Problem bei den Apple, bei der Alu-Tastatur, weil du wischst einfach einmal quer rüber und dann ist es wieder sauber. Aber ich sag mal, so richtige, wie nennt man das? Bio-Reservate? findest du ja in diesen typischen alten IBM-mechanischen Tastaturen, ne? Wo so das Spaltmaß unter der Tastatur, also wenn du diese Tastatur umgedreht hast und hast mal geschüttelt,
mach das. Don't dann, go there. Mach das nicht.
Ja, dann hattest du eigentlich wieder die Krümel, ja, wo du irgendein Brötchen draus backen kannst, so viele sind da drin.
Und etliches an Biomasse mehr.
Ja, richtig.
Aber das ist immer in jedem Büro und in jedem Laptop unvermeidbar. Und natürlich, wenn Apple sagt, wir machen die Tastatur jetzt noch slimmer, gehen sie in ein gewisses Risiko, dass dann ein widerborstiger Brösel dafür reicht, größeren Schaden anzurichten als auf einer halbmechanischen oder mechanischen Tastatur.
Richtig, ja.
Dass sie so clever sind, die Tastatur mit allen möglichen anderen Einbauteilen zu verbauen. Und zwar in einer Art und Weise, die ein Endkunde nicht trennen kann. Steht natürlich auf einem anderen Problem und auf einer anderen Seite und hat auch damit gesteckt in die gleiche Kerbe wie der Rest der verbauten Hardware in einem MacBook Pro. Ja, das war die Zeiten, in denen man einfach eine Festplatte gegen eine größere oder schnellere austauschen kann, sind ja schon lang vorbei. Das kostet ja mittlerweile, das können ja nur noch zertifizierte Shops machen.
Richtig.
Und dann kostet dich neben den 300 Euro für die Festplatte der Umbau nochmal 400 Euro aufwärts, allein an Arbeitsstunden. Das ist ja totaler Irrsinn. Also du bist ja... Und das ist der große Nachteil, so schön und so toll die Geräte sind, aber du bist auf eine Konfiguration festgenagelt. Du kannst keinen Speicher austauschen, du kannst keinen Speicher nachrüsten, weder RAM noch SSD. Und wenn irgendwas kaputt geht, bist du auf Gedeih und Verderb deinem Computerpartner ausgeliefert. Da geht's nicht mehr mit selber reparieren.
Also ich kann mich noch an mein erstes Firmen-MacBook Pro erinnern. Das war ein 15-Zoller. Es war praktisch, sah so aus wie die letzten Powerbooks von Apple noch. So schön halbviereckig, sage ich mal. Alles Aluminium, Gehäuse und so weiter. Und ich habe das Gerät bekommen, habe das eine Weile genutzt und dann habe ich gedacht, boah, was wäre das geil, eine größere Festplatte drin zu haben und RAM ließ sich sowieso einfach über zwei Schrauben lösen, war ich an den RAM-Chips dran.
Klar.
Aber ich konnte auch, das Ding hatte noch Schrauben, also Torx-Schrauben, die ich einfach aufschrauben konnte. Und dann habe ich die Tastatur angehoben und ich bin an die Festplatte rangekommen. Ich habe die physikalische abgemacht, habe dann eine große SSD rein. Und während wir schon mal zu Gange waren, habe ich mir gedacht, wann hast du denn das letzte Mal das DVD Laufwerk gebraucht, benutzt. Dann habe ich dieses ausgebaut und die Firma Hard Work heißt die, also H-A-R-D-W-R-K. Hard Work. Hard Work. Ist so eine, ja genau, Sim mit Hard Work. Ist so eine deutsche Firma. Und die haben einen Umbaukit, der praktisch dann den Platz von dem DVD-Laufwerk für eine zweite Festplatte öffnet.
Ja, gab es ein paar von solchen Bausätzen.
Genau, und da habe ich dann eine zweite Festplatte, dann hatte ich eine große SSD und hatte dann noch eine noch größere Datenplatte praktisch, die nicht SSD war, habe ich damit reingebaut und habe das wieder alles zusammengeschraubt. Ja, und auf einmal hatte das MacBook Pro allein durch den Wechsel von der damals langsamen Laptop-Festplatte zu einer SSD, natürlich wie es ist, wie so Adrenalinspritze pur. Und es war ein ganz neues Laptop. Und gut, ich meine, man muss sagen, jetzt verwenden die ja diesen, ich glaube, heißt das M2-Flash-Speicher irgendwas? Also das sind ja gar keine normalen SSDs mehr. Die sind schon rattenschnell. Also mein MacBook, ja, was ich jetzt hier habe, mein MacBook Pro.
Die Geschwindigkeit ist ja auch nicht das Problem. Das Problem ist, dass du dich beim Kauf für eine Plattengröße entscheiden musst.
Und ich hatte mich damals für die 256er entschieden.
Die in meinen Augen absolute Untergrenze sind.
Richtig. Und jetzt hätte ich gesagt, boah, Minimum 512, ein Terabyte wäre mir am allerliebsten.
Ja, aber der Sprung von 256 auf 512 ist in Euro mehrere hundert.
Und
das ist halt irre.
Ja.
Aber das ist nichts Neues, dass das Speicher bei Apple sehr, sehr gut bezahlt wird.
Ich hatte damals bei meinem Mac Mini, den ich privat auch noch habe, so als Mini-Server, da habe ich mir auch eine SSD selber reingebaut. Das ging noch, weil ich habe noch unten diesen Drehteller, den man aufmachen kann. Und habe dann auch anstelle Apple RAM sozusagen, also beziehungsweise über Apple zu kaufen, habe mir dann von Kingston RAM gekauft. RAM. Und es war irgendwie auf alle Fälle, ich kann mich nicht mehr genau an die Preisdifferenz, aber es war wenigstens die Hälfte, wenn nicht sogar noch mehr, was ich dann gespart habe, nur weil ich es selber gemacht habe und selber austauscht. Da ging es halt noch. Das geht ja.
Genau, und ich habe genau dasselbe gemacht, Bernd, und die Maschine steht immer noch oben und arbeitet seit 6 Jahre werden nicht reichen. Total problemlos in der Konfiguration.
Also,
heute nicht mehr.
Das finde ich noch krass. Also mein Vater hat noch den Vorgänger, der noch ein DVD-Laufwerk drin hatte. Meiner
Mac Mini,
ja, genau. Meiner hat ja schon gar keins mehr. Ich hab ja und mein Vater hat, der hat gesagt, boah, ja, also wir sind bei Mountain Lion, glaube ich, Betriebssystem gewesen. Und dann hat er gesagt, boah, der Rechner wird jetzt dann doch ein bisschen langsam mit den vielen Anwendungen. Dann habe ich gesagt, Vater, kein Thema, wir bestellen dir RAM, du hast immer noch die 4 Gigabyte drinnen. Und er konnte, ich glaube, 8 Gigabyte bei seinem Modell maximal. Ich glaube, es war. Auf alle Fälle, ich muss sagen, mein Vater ist 75.
Damals auch schon.
Das war erst letztes Jahr. Also
entschuldige.
Was? Ich, das ist jetzt an mir. Wahrscheinlich sitze ich bei der Hitze auf dem Schlauch.
Nein, alles gut. Also, sein Vater und sein Mac Mini.
Und dann habe ich ihm gesagt, du, ich bestelle dir bei Amazon das passende RAM. Und wenn du willst, leite ich dich dann über Videochat, wie man das installiert, weil ich halt wusste, ne, Deckel drehen, 2 Clips zur Seite und du ziehst die RAM-Chips raus und steckst die anderen rein, Deckel zu, fertig. weil mein Vater ist auch gelernter Modellbauer, also sprich technisch begabt, aber was Computer betrifft halt nicht so.
Ja, oft auch ist mir aufgefallen, haben die Leute einfach nur Berührungsängste. Sie könnten es, und es ist jetzt mal ganz ehrlich, eine Festplatte oder RAM einzubauen, ist ja ein Kinkerlitzchen. Aber weil eben technisch und weil Strom und weil
Wobei die Festplatte, Leute, die Festplatte schon etwas schwieriger ist bei den Mac Minis, aber das RAM ist absolut kein Thema. Mhm. Zumindest bei diesen Modellen.
Das ist einfach Respekt und Berührungsangst, dass man da nicht sich rantraut, weil man könnte ja was kaputt machen.
Das richtig. Und ich habe ihm das am Telefon erklärt, bevor ich es bestellt hatte. Und er hat gesagt, ja, klar, können wir dann machen. Und dann kam das RAM. Und ich bekam keinen Anruf. Und dann habe ich am nächsten Tag dann doch mal bei ihm angerufen und habe gesagt, du, laut Tracking, hast du das RAM? Hast du noch keinen Bock, das Ding einzubauen? Und er hat gesagt, doch, habe ich gestern Abend gemacht. Ich musste ja nur diesen Drehteller, perfekt, so wie du gesagt hast, drehen, und da habe ich das RAM gesehen. Und dann habe ich die zwei Nippel da zur Seite, und dann kamen die Chips raus, und dann habe ich die anderen in der gleichen Richtung rein. Deckel wieder drauf, angeschlossen, und dann, ja, lief. Und jetzt läuft er viel schneller als gestern. Ja. Und ich so, ja, wunderbar. Also ja, das
Mission accomplished.
Apple konnte es früher, also ich kann mich noch an die großen Mac Pros, diese richtig schönen, großen, silbernen, rechteckigen Desktop-Kisten. Als ich die das erste Mal gesehen habe, weil ich kam ja dann von der PC-Welt und dachte mir, wow, allein das Gehäuse, nur das Gehäuse war so richtig so edel.
Das konnten sie ja aber immer
und
schon.
Und das Coole war, also das war bei uns in der Werbeabteilung, in der Firma, die hatten diese Kisten. Und dann hatte einer zusätzliches RAM eingebaut. Und ich war da gerade zufällig in der Werbeabteilung bei uns, als der das gemacht hat. Und ich kannte ja von meinen PCs, ne, erstmal hinten 6 Schrauben lösen vom Gehäuse, dann ziehst du dieses gesamte Gehäuse herunter und dann hast du dann irgendwo dein Mainboard und so weiter und so fort.
Und da suchst du und...
Und bei diesem Gerät, der tut einfach die Seite, die Klappe aufmachen. Der ganze Rechner ist praktisch auf dieser Klappe. Und alles war im Zugriff. Und ich dachte nur, wow. Also da hatte ich noch selber keinen Apple und ich war nur so geil. Ja, ich meine, mittlerweile gibt es auch diese, ich habe jetzt hier eine, über die sprechen wir irgendwann mal, eine ThinkStation von Lenovo. Auch so einen schwarzen, schönen, großen Desktop unter dem Tischrechner, Workstations, also so ein Monster. Der hat auch diesen Schnellverschluss und es gibt immer mehr. Aber zu dem Zeitpunkt, wo das war, wir reden von vor zig Jahren, gab es in der PC-Welt nur die Standardkisten und selbst die Custom-Designs waren noch mit vielen Schrauben oder dass du wenigstens die Seitenplatte mit 3 Schrauben, ich hatte dann auch von wo ich meinen eigenen Rechner gebaut hatte, ein Gehäuse, ich habe den Namen vergessen, Firma Chieftec, ein Dragon-Gehäuse. Das Gehäuse wog 30 Kilo ohne Inhalt. Und deswegen, das hat mich damals, also sie konnten es, es ist wirklich dieses, du kannst alles aufrüsten. Du hast alles im Zugriff.
Ja, natürlich.
Und bei Laptops und so weiter, da lasse ich mir das ja noch wegen kompakt, wenig Gewicht und so weiter noch eingehen. Aber ein Mac Mini, der für mehr für Privatanwender. Also, dass da nicht eine Methode für einfachen, nach wie vor Festplattenwechsel und RAM. Selbst die alten Mac Mini hatten, ich habe hier noch einen 24 Zoll iMac. Da kannst du unten eine Schraube lösen, dann ziehst du so ein Alu-Plättchen weg und du bist am RAM. Ja. Also, selbst das, ne? Also, ja. Das war vielleicht jetzt ein langer alter Mann am Fenster-Kommentar. Es stört mich einfach, wenn Geräte nur flacher werden, um flacher zu sein, aber dann halt viele schöne Sachen einbüßen. Wie, ich sag mal, ein Computer ist ja etwas, was du nicht alle 2 Jahre unbedingt austauschen willst, vor allem bei manchen Preisen, die da ausgerufen werden. Ja,
das ist ja was Lebendiges eigentlich, so ein Computer, nicht? So jemand, der mit dir arbeitet und wächst. Nein, ich sehe es ja genauso. Und ich begrüße die Entwicklung überhaupt nicht, nur allein, was mich betrifft, wird es bei dieser Unmutsbekundung hier im Podcast bleiben.
Ja. Ich wollte noch was loswerden. Nur mal so kurz am Rande. Ich weiß nicht, hast du jemals einen Selfie-Stick besessen, benutzt? Hast du einen? Willst du einen? Was denkst du darüber?
Jedes Mal nein. Ich habe mal rumgespielt mit einem. Ich überlege gerade, auf irgendeiner Messe wird es gewesen sein. Ich bin ja eh kein Freund von Selfies und ich kann mich ja auf Bildern, da steckt meine weibliche Ader wahrscheinlich durch, normalerweise überhaupt nicht leiden. Von daher, also weder Selfies, du wirst auch sehen, du bist da die größere Rampsau von uns, ne? Dich findet man.
Das nennt man.
Dich findet man auch bei Instagram mit Gesicht. Ich verlagere mich ja selbst auf meinem Instagram-Account auf Bäume und Brücken und so ein Zeug.
Das nennt man nicht Rampensau, das heißt einfach Aufmerksamkeitsschlampe.
Ja, aber du, mein Gott, nicht? Du bist einfach auch der vorzeigbarere von uns höchstwahrscheinlich. Und da habe ich da höhere Berührungsängste mit mir selber. Aber zurück zum Selfie-Stick. Weder habe ich einen, noch habe ich damit rumgespielt und ich grinse eigentlich immer bloß, weil für mich ist das ein überwiegend asiatisches Element.
Ja, so dachte ich lange Zeit ja auch. Also ganz ehrlich, wenn damals, als die Selfie-Sticks rauskamen, dachte ich mir, oh mein Gott, die Welt hat etwas mehr, was sie doch nicht braucht. Da war ich so...
Sind die nicht sogar verboten?
Teilweise ja, weil du kannst sie ja mehr oder weniger auch als Schlagstock, also bei Konzerten, ne? Also zum Beispiel. Ja. Das kann ich auch absolut nachvollziehen. Aber ich dachte bei Selfie-Stick immer an Hipster, ne? So, boah, was bin ich cool, ich muss viel von mir aufnehmen, sprich, ich muss immer im Bild sein. Und natürlich, so wie du sagst, Touristen, also sprich, das ist jetzt auch kein Stereotyp, aber wenn du in Großstädten unterwegs bist und du hast diese asiatischen Touristengruppen, dann wird da fotografiert, was das Zeug hält. Und sehr viele mit Selfie-Sticks eben.
Ja, ich als Münchner mit Direktzugang zum Marienplatz sehe genau letzteres Bild regelmäßig. Ja. Und deshalb habe ich auch Hipster weniger auf der Uhr als asiatische Touristen zu allererst, weil die da wirklich in rauen Mengen in ihre Selfie-Sticks oder an die am Selfie-Stick am Ende angebrachten Telefone grinsen und sich fotografieren. Ja. Ansonsten, ich überlege immer noch, in meinem Umkreis habe ich keine Berührungspunkte mit den Dingern. Außer am Marienplatz mit Touristengruppen aus Fernost.
Okay. Der Grund, warum ich jetzt so natürlich nachfrage, ist, ich habe jetzt einen
Du bist Touristenführer für asiatische Touristengruppen.
Ich bin jetzt Touristenführer geworden im Sauerland und habe dazu natürlich jetzt einen zweiten Selfie-Stick bekommen, weil ich für ewige lange Zeiten mal schon irgendwann einen für eine Blogvorstellung bekommen habe und ungefragt. Und dann habe ich mir gedacht, komm, das probierst du einfach mal aus. Und dann habe ich so erstmal natürlich diesen 0815 Einsatz gemacht, ne, so Smartphone und dann in die Kamera gegrinst. Und dann dachte ich mir, ja, okay, funktioniert, aber ich weiß nicht. Ich laufe damit jetzt nicht durch die Gegend. So. Und dann kam irgendwann eine Geburtstagsfeier bei der Family. Da hatte ich diesen alten Selfie-Stick einfach mit in meinen Rucksack geschmissen. Und siehe da, es hat sich ergeben, dass wirklich der zum Einsatz kam für diese typischen halbrunden Tischaufnahmen. Und die Ergebnisse waren richtig cool. Dachte ich mir, okay, dafür ist es wirklich toll. Und irgendwann, jetzt habe ich halt noch einen zweiten bekommen von der Firma Blitzwolf, die mir den kostenlos, ja, die Blitzwolf, die machen ja eine Menge verschiedene Zubehör, Powerbanks und Soundbars und Bluetooth-Boxen und weiß der Geier was. Und unter anderem eben haben die verschiedene Generationen von Selfie-Sticks. Und der, den ich jetzt bekommen habe, den finde ich mal richtig cool, weil es ist nicht einfach nur ein Selfie-Stick, sondern er hat eine Bluetooth-Fernauslöse-Fernbedienung, die kannst du einfach aus dem Griff rausziehen. Du kannst den Smartphone-Halterkopf abmachen und kannst einen typischen 1/4 Zoll Adapter anschließen, der mitgeliefert wird. Das heißt, dann kannst du eine Actioncam draufschrauben, weil auf YouTube sieht man das öfters, wenn jemand skateboardet oder surft oder so weiter und die haben eben, da haben sie auch einen Selfie-Stick, wo die Actioncam eben dran gemacht ist, um so ein bisschen mehr vom Umfeld mit aufzunehmen. Und das kannst du mit dem eben auch machen. Und zu guter Letzt hat er in seinem Griff noch, du kannst den Griff praktisch auseinanderklappen
Okay, jetzt wird's spannend, ja.
und dann hast du ein Mini-Stativ. Also du kannst dann praktisch das Mini-Stativ nutzen und eine Kompaktkamera draufschrauben und mit dem Bluetooth-Fernbedienung auslösen. Und auch dein Smartphone natürlich, logischerweise. Also ich finde, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen zu marketingtechnisch, es ist aber so. Also ich finde, es ist Selfie-Stick ist der komplett falsche Name bei dem Ding, weil es einfach so viel mehr kann. Also sprich, durch die Action-Cam aufschraubbar, beziehungsweise du kannst einen kleinen Camcorder drauf machen, die wiegen ja mittlerweile fast nichts mehr auf dem Mini-Stativ. Du kannst das Ding eben teleskopmäßig ausziehen. Und die klassischen Anwendungen hast du natürlich, ne? Das berühmte Gruppenfoto im Kreis, das Gruppenfoto von oben, wo du als Fotograf praktisch trotzdem hinter der Gruppe stehst, aber
Na klar.
so die Kamera über die Gruppe legst. Und was für Menschen wie mich, ne? Ich bin ja ältere Generation, wenn du jüngere Kids hast und im Blog habe ich so ein Beispielbild, so dieses typische Bild, was Eltern von ihren Kindern machen, ist meistens so
Ja
von
klar.
quer oben oder schräg oben. So immer aus der Sicht des Erwachsenen. Aber
Geht ja auch meist nicht anders, weil die Biester sich so schnell bewegen.
richtig.
Man hat ja nicht die Zeit
Und
auszuleuchten.
richtig. Was aber einen Unterschied macht von ein und demselben Foto, und das habe ich eben mit meinem jüngsten Sohn nachgestellt, ist einmal aus Sicht der Eltern schräg oben und dann einmal auf seiner Höhe.
Okay, ah ja.
Und das Bild ist ein ganz anderes. Und das macht der Stick natürlich auch bequem. Natürlich kannst du mit deinem Smartphone auch einfach in die Knie gehen oder bei Babys dann einfach dich auf den Boden legen. Aber das machen zu wenige. Also selbst ohne Stick, bitte, wenn ihr Kinder aufnehmt, geht auf ihre Höhe runter. Ihr kriegt viel schönere Bilder. Und dann habe ich natürlich auch noch zwei zugegebenermaßen Sonderfälle. Hast du schon mal versucht, dein Auto von unten zu fotografieren? Aus irgendwelchen Gründen? Zum Beispiel Verbrauchsmaterial wie Auspuff.
Nö.
Um mal nachzugucken, wie der überhaupt so ausschaut?
Kurze, prägnante Antwort, Bernd, die kann ja leider nicht einsteigen. Das Interesse, oder lass mich mal überlegen, ganz früher so, bei meinem ersten Auto, weil das natürlich einen anderen qualitativen Zustand hatte, aber da gab es weder Handys noch Selfie-Sticks, also nö.
Nein, aber das ist zum Beispiel, also der Selfie-Stick hat halt dann in dem Fall eine ganz andere Funktion, weil ich habe so ein Beispiel, du kannst das halt, kannst logischerweise filmen oder fotografieren, schiebst den Stick einfach mal unter das Auto, ohne dich dreckig zu machen, ohne dich irgendwie zu verrenken, einfach drunter drücken, fertig. Oder eben
ich wollte gerade sagen, das muss ja nicht ein Auto sein, was mir da analog einfällt, ist hinter unserer Fernsehbank, da verschwinden auch regelmäßig Dinge, da tummeln sich Kabel rauf und runter und um da ranzukommen.
Und die Wollmäuse.
Wollmäuse hinter dem an der Wand befestigten Fernseher. Da zum Beispiel kommt man auch normalerweise ganz, ganz voll. Also die Notwendigkeiten oder potenziellen Szenarien sind zahllos.
Richtig. Also wenn man mal wirklich weggeht von dem klassischen, ich grinse in die Kamera und halte diesen Stick vor mich. Und ich sag mal, wenn man jetzt wirklich sehr viel mit seinem Smartphone fotografiert, das Ding kostet keine 20 Euro. Ich glaube aktuell 18,98 Euro. Also das ist wirklich kein Invest. Und jemand, der gerne Smartphone-Fotografie betreibt oder auch eine Action-Cam hat, der kann sich das Gerät vielleicht mal, wenn er möchte, näher anschauen. Ich packe einen Link zu meinem Artikel in die Shownotes. Und ja, bei mir ist das Ding eigentlich schon, wie gesagt, ich hatte diesen ganz popligen, der noch eine Kabelverbindung hatte über Smartphone. Und jetzt eben mit Bluetooth ist es natürlich viel angenehmer. Und jetzt kommt das in meinen Gadget-Rucksack, den ich halt immer, wenn ich unterwegs bin, habe ich den halt dabei.
Und im Zweifel hast du ja auch noch deine Orbit-Tracker, mit denen du auch Selfies schießen kannst.
Stimmt. Das kommt ja auch noch dazu. Ja, wenn die Batterie. Ach so, apropos, das, weil wir das bei Orbit ja auch erwähnt hatten. Bei der Blitzwolf Remote, die da mit dabei ist, die da integriert ist in den Griff, die wird auch per USB geladen.
Ah, okay.
Finde ich auch gut. Also da ist auch keine Knopfzelle drin, sondern du bekommst ein Standard-Micro-USB-Anschluss, wird zwar ein Kabel mitgeliefert, aber hat wahrscheinlich jeder daheim rumliegen.
Hat man normalerweise schon, ja.
Und also kein Sonderkabel, was ich toll finde. Und es ist ein 65 mAh Akku, der, was weiß ich, wie viel Auslösungen aushält, weil er muss ja wirklich nur ein kurzes Signal liefern. Und kleiner Tipp. Ich find das Teil einfach schick.
Ja, es schaut schön aus, sauber, kompakt. Wenn du sagst, die Verarbeitungsqualität ist auch Oberklasse.
Ja, also der fühlt sich.
Ich schaue mir hier gerade das Bild an. Auch der Auslöser ist schön in den Handgriff integriert, dass man es rausnehmen kann oder im Ding lassen kann. Schaut schön aus.
Also, wie gesagt, für jemanden, der vielleicht schon alles an Zubehör für sein Smartphone hat, der kann sich das Ding nochmal anschauen. Also, weil ich hab ewig lang schon seit ewigen Zeiten ein Mini-Stativ von Manfrotto, die ja im Bereich Stative eine der großen Namen sind. Und ohne dieses Mini-Stativ könnte ich viele Sachen gar nicht machen, weil ich einfach, deswegen haben viele Fotografen verschiedene Stative für verschiedene Aufgaben. Also ich habe von Manfrotto ein Einbeinstativ, ein Mini-Stativ und dann habe ich das typische Dreibeinstativ und ja. Und jetzt habe ich halt noch ein schönes Mini-Stativ, was ich zusätzlich einsetzen kann. Ich muss ja nicht mal eine Kamera drauf machen. Ich kann ja eine meiner Schraub-LED-Leuchten zum Ausleuchten wiederum von etwas, was ich mit meiner digitalen Spiegelreflex aufnehmen will.
Oder du kannst dein Mikrofon draufsetzen.
Also wie genau, ist ein Standardanschluss und mit dem 1/4 Zoll kannst du praktisch ja alles, was du so auf normale Stativhalterung draufkriegst, kannst du damit anschrauben.
Im Zweifel brauchst du noch einen Gewindeadapter, aber die kosten auch kein
Geld. Richtig. Ja, vielleicht noch als letzte Notiz. Wir, also du und ich, benutzen ja Telegram unter anderem als Messenger, sei es am Smartphone und am Desktop. Ja. Und Telegram bekommt jetzt auch die Gelesen-Ungelesen-Funktion.
Kommt oder ist schon da? Ist mir noch gar nicht aufgefallen.
Ich habe auf Windows kam es vor ein paar Tagen und ich glaube auch für, also macOS hat es auf alle Fälle. Ich hatte ein Update, ich habe nur das Update jetzt verzögert heute erst installiert.
Okay.
Also auch auf meinem Mac habe ich, wenn ich auf einem Chat bin, dann kann ich da rechte Maustaste machen, als ungelesen markieren und dann erscheint so ein farbiger Klecks. Weil manchmal überfliegt man ja Nachrichten und also ich versuche es auch meinen Kontakten immer zu erklären. Ich weiß nicht, wie du das handhabst, weil mein Vater benutzt ja auch Messenger. Mittlerweile auch Telegram neben WhatsApp, weil er weiß, dass ich Telegram bevorzuge. Und er hat mir früher dann immer was geschrieben, hat mich was gefragt. So. Und ich habe dann während der Arbeit mal vielleicht überflogen und habe gesehen, Vater will was. Ich tue mal später antworten. Dann sieht er aber ja, dass ich gelesen habe. Und dann schreibt er, nachdem er gesehen hat, dass ich es gelesen habe, ein paar Minuten später, hallo, kannst du mir meine Frage beantworten? Ich habe doch gesehen, dass du es gelesen hast.
Ja, die farbigen Balken, da gibt's.
Richtig, und da habe ich ihm einfach mal erklärt, also und mittlerweile fast, glaube ich, allen meinen Chatpartnern, nur weil ich etwas gelesen habe, heißt nicht, dass ich sofort antworte, weil ich kann vielleicht gerade nicht antworten. Ich will vielleicht gerade nicht antworten.
Vielleicht hast du die Antwort noch nicht.
Oder ich habe die Antwort noch nicht und muss erst was Passendes dafür suchen. Und. Nur weil etwas gelesen ist, heißt nicht, dass jetzt sofort eine Antwort kommt.
Das ist aber tatsächlich was sich, glaube ich, auch gesellschaftlich durchsetzt. Ich hatte auch schon den Fall, dass ich quasi über, ich glaube, es war WhatsApp in dem Fall, angeschrien wurde. So nach dem Motto, hi, Telefon. Ja, ich hatte das Telefon gerade nicht an der Hand. 2 Minuten später, hi. 3 Minuten später, hi, was ist los? Ja, 4 Minuten später, warum antwortest du nicht? Und ich, naja, weil ich das Telefon nicht hatte und oder du bist in einem geschäftlichen Gespräch. Also ganz ehrlich, es ist ja, man muss sich ja nicht entschuldigen, wenn man mal 10 oder 20 Minuten nicht in sein Handy oder auf WhatsApp unterwegs ist. Aber die grundsätzliche Perzeption ist anscheinend schon wirklich so weit fortgeschritten, dass Leute davon ausgehen, ich schreibe dir ein WhatsApp, du siehst es und antwortest right away und ohne Zeitverzögerung, ohne Latenz. Ja, und wenn dann die Balken natürlich im Fall von WhatsApp auf Rot, auf Grün springen, dann ist natürlich alles vorbei.
Ja, und das finde ich, und was ich halt ganz schlimm finde, ist, dass WhatsApp technisch extra eine Hürde eingebaut hat. Also du kannst ja sagen, deinen letzten Online-Status oder gelesen und ungelesen möchtest du nicht kommunizieren. Aber wenn du das machst, dann kannst du auch von anderen das Ganze nicht mehr sehen.
Richtig.
Also praktisch, sie erpressen dich in dem Sinn, sagen, okay, deine Privatsphäre ist dir lieb, aber wenn du nicht mitspielst in unserem Club,
Dann bist du auch draußen.
dann bist du auch raus. Dann siehst du es von den anderen auch nicht. Kann man jetzt natürlich sehen, hey, du selbstsüchtiger Typ, ne? Du möchtest es nicht, aber die anderen sollen oder wie?
Nur, aber es obliegt ja am Ende jedem selber, welche Statusangaben er freigibt. Also das.
Ja.
Ne?
Und aber wie gesagt, alle, die mit mir mittlerweile Kontakt haben, die wissen das, dass ich auch im Homeoffice, dass ich halt eine Nachricht auf dem Mac vielleicht bekomme, aber dass ich dann arbeite und dann antworte ich einfach nicht, weil ich jetzt arbeite. Punkt. Und wenn ich dann in der Mittagspause Zeit habe, dann gehe ich halt durch und fertig. Aber außer sagt natürlich jemand, meine Hütte brennt, ne, dann antworte
Ja,
ich. Jo,
dafür
ruf die
musst du es.
Feuerwehr.
Und vielleicht noch ein Tipp an alle da draußen. Der Umkehrschluss gilt natürlich auch. Selbst bei WhatsApp, wenn diese Häkchen nicht als gelesen erscheinen, heißt es nicht, die Nachricht wurde nicht gelesen. Haha.
Richtig. Es gibt,
Weil
also es gibt ja.
genug Möglichkeiten, entweder über den Sperrbildschirm oder über die Nachrichtenzentrale. Und noch ein Tipp an alle, die jetzt aufmerksam geworden sind: Schreibt lange Nachrichten. Weil kurze Nachrichten, 3 Worte, 5 Worte, vielleicht auch 6 kurze, erscheinen nämlich in der Anzeige und müssen nicht aktiv angeklickt werden, um gelesen werden zu können. Also, wenn ihr die Überwachungsfunktion nutzen wollt, schreibt so viel, dass die Nachricht angeklickt werden muss.
Ich sehe schon, du hast Erfahrung mit WhatsApp.
Ich habe Familie.
Ja, ja. Ah, okay. Hast du noch was, was du loswerden willst für
Außer
heute?
Familie? Nein, Entschuldigung, der war flach. Aber der bot sich gerade so an. Nein, ich liebe natürlich meine Kinder über alles. Die möchte ich nie loswerden wollen. Nein, nein, Bernd. Nein, ich bin ja froh, dass wir es geschafft haben, das mitbekommen. War bei mir extrem hektisch im Vorfeld. Aber wir haben es trotzdem geschafft, in time. Und schaffen unsere Unregelmäßigkeit jetzt wieder regelmäßig in Podcasts umzumünzen. Finde ich klasse. Freut
Ich
mich.
auch, ich auch. Und wir freuen uns natürlich, auch wenn es im Outro nochmal auf die Nase gedrückt bekommt, über Feedback, über Kommentare auf gadgetfunk.de, wo ihr die Shownotes für alles findet und natürlich auch auf Twitter, Instagram, wo auch immer. Alles, alle Links auf gadgetfunk.de. Und dann würde ich sagen, ja, mal.
Habt eine tolle Woche.
Genau. Bis demnächst. Ciao.
Danke, ciao.
Das war der Gadgetfunk. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Hoffe, es hat euch gefallen. Es würde uns natürlich freuen, wenn ihr eine Bewertung bei iTunes für unseren Podcast abgebt. Alle Links dazu und mehr findet ihr unter gadgetfunk.de. Wir bedanken uns außerdem bei fairhost24.de für das Hosting von unserem Podcast und der Webseite logischerweise. Ebenfalls danke an bensound.com für die Intro-Hintergrundmusik und die Outro-Hintergrundmusik. Bis demnächst. Ciao!